Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 5. September aktuell und ja, die Börsenparty, zumindest so im Tech-Sektor, hat wieder so an Fahrt aufgenommen. Nach den Broadcom-Zahlen gestern ging es mal wieder spektakulär nach oben, sind aber auch wirklich wieder gute Nachrichten mit dabei gewesen, neben wirklich sehr guten Zahlen. Aber wir haben auch viele andere Sachen mitgebracht, die Software-Aktien, sie stürzen ins Bodenlose, angeführt diesmal wieder mal von Salesforce, aber auch Figma war ganz vorne mit dabei, aber halt eben im negativen Sinne. Ähnlich sieht es bei den Sportartikelnherstellern aus, allen voran Lululemon, die erneut einen wirklich katastrophalen Kursverlauf hingelegt haben nach den Zahlen. Darauf werden wir speziell ein bisschen eingehen. Die ganz große Party diese Woche hat es bei Alphabet gegeben, denn da sind nun alle, also wirklich alle, also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also alle Damoklesschwerter, die über dem Unternehmen waren, sind mit einer Nachricht weggefegt worden. Also das sind wirklich spektakuläre Nachrichten gewesen. Heute kommen noch Arbeitsmarktdaten, die werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal kurz mit reinnehmen. Und ja, es gab einen großen Tisch, also so wie sozusagen Stammtisch im Weißen Haus mit den Tech-CEOs, was da so los war. Es wurde wieder gelogen und sich gegenseitig ja in den Hintern gekrochen. Also wirklich viele Sachen, über die wir heute sprechen möchten. Aber zu Beginn, ja, fragen wir natürlich immer mal denjenigen, der noch ein bisschen aktueller ist in der Regel als ich, was so die Marktgeschehnisse angeht. Erzähl mal, was war sonst so los, außer den ganzen Sachen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, was sollte man aktuell wissen?
Der war ja schon eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, wir beenden die Folge hiermit. Nee, was man ja so die letzten Tage gesehen hat, war so eine gewisse Schwäche und auch Angst vorm US-Arbeitsmarkt, der ja, also wir nehmen jetzt vormittags auf, der kommt dann nachmittags, so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt hat, weil die letzten Zahlen von der Wirtschaft waren ja alle eher nicht so gut, die letzten Arbeitsmarktdaten waren schwach. Und dementsprechend, ja, war da so ein bisschen Sorge, ein paar Gewinnmitnahmen. Am Donnerstag dann aber auf einmal, hui, ging es wieder ordentlich nach oben. Um 0,8% war das und der S&P hat sogar ein neues Hoch erreicht. Also das kam unverhofft. Wahrscheinlich hat es jetzt auch wieder ein paar Shorties ordentlich geärgert, kann ich mir vorstellen. Aber ja, die Stärke ist insgesamt weiter beeindruckend, zumindest an den US-Börsen. Nasdaq ist noch nicht ganz am Hoch, aber hält sich auch weiter gut. Der DAX, ja, da tut sich nicht allzu viel. Also ist aktuell wirklich eine sehr heftige Lethargie, wobei man weiter sagen muss, dafür, dass dem Unternehmen überhaupt nicht gut geht oder zumindest vielen nicht gut geht, dass jetzt zuletzt wieder sehr viele Meldungen kamen, dass die deutsche Wirtschaft auch 2025 nicht bzw. kaum wächst, hält er sich weiter ganz gut. Na, weiter die Hoffnung, dass dieses Infrastrukturpaket kommt und auch insgesamt hält der Markt sich gut, wenn man sieht, was die Anleiherenditen machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon besprochen hatten. Also die 30-Jährigen, die explodieren wirklich so besorgniserregend nach oben. Gleichzeitig steigt ja auch der Goldpreis, so ein Warnzeichen, aber trotzdem, der Markt hält sich gut. Wir sprechen ja auch noch dann gleich über Broadcom. Die haben dann nachbörslich auch noch mal so einen kleinen Schub gegeben, dem Markt, denn die Aussichten sind weiter sehr gut. Was dann auch heute noch wichtig wird, wenn ihr das hört, dann ist das schon da, ist der US-Arbeitsmarktbericht. Da werden ja so 75.000 neue Stellen erwartet, also Schätzungen zwischen 60.000 und 100.000. Ich persönlich denke eher, wir sind unter 75.000, weil die letzten Male waren wir ja auch dann doch im Nachhinein zumindest viel, viel tiefer. Goldman Sachs selbst sagt auch, sie rechnen nur mit 60.000, deutlich unter dem Konsens und einer Arbeitslosenrate von 4,3%. Also denke mal, wenn das irgendwo in dem Rahmen so kommt, dann wird es klar sein, ja, es kommt die Zinssenkung dann jetzt Mitte September und damit kann der Markt dann leben. Was der Markt, glaube ich, aber nicht haben möchte, ist, wenn der US-Arbeitsmarkt noch stärker enttäuscht wie zuletzt, dann könnte es eher so Ängste geben, dass die Wirtschaft doch in eine Rezession reinrutscht. Man hat ja zuletzt auch so ein paar Meldungen gesehen, dass die US-Bürger vor allen Dingen in niedrigeren Einkommen immer stärkere Probleme haben, zum Beispiel ihre Kreditkartenschulden zu zahlen. Also da gibt es schon einige Indizien, dass es einigen Schichten in den USA nicht mehr so gut geht. Hatte, glaube ich, auch McDonald's zuletzt gesagt, dass sie das merken, dass bei den Einkommensschwächeren da lässt man doch mal das Frühstück weg. Also allein die Aussage, ja, lässt man das Frühstück bei McDonald's weg. Völlig utopisch zu denken, man würde jetzt jeden Tag frühstücken gehen bei McDonald's. Aber gut, so sind die Amerikaner. Also das ist dann jetzt schon spannend zu sehen. Aber der Markt spielt weiterhin eben die Zinssenkungen und dann die Hoffnung, dass es dann noch weitere Zinssenkungen gibt. Ja, deswegen sieht es insgesamt weiter doch einigermaßen robust aus. Du hast ja gerade eben schon gesagt, was ja dann gestern noch war dieser, ja, so ein, ich glaube von Melania Trump war das organisiert. Da waren dann sehr viele prominente Tech-CEOs, die waren bei einem Event, eine KI-Bildungsveranstaltung mit anschließendem Dinner soll das gewesen sein. Und der arme Elon Musk, der wurde nicht eingeladen, ja. Sehr, sehr schade. Aber Sam Altman zum Beispiel war da. Also man muss sich das mal echt vorstellen. Ich wette, diese ganzen CEOs sitzen dort, machen gute Miene zum bösen Spiel. Eigentlich hätte ja wahrscheinlich keiner irgendwie Bock drauf und die haben alle ihre persönliche Meinung zu Donald Trump und trotzdem müssen sie natürlich, sie müssen ja immer irgendwas Tolles sagen zu ihm, einfach weil ansonsten, wenn er die dann auf dem Kieker hat, dann hast du halt ein Problem mit deinem Unternehmen. Dann sagt zum Beispiel Sam Altman, thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change. Wow, ja. Und Tim Cook hat gesagt, dass er die Trump-Politik ja so toll findet, weil sie ihm ermöglicht haben, so große Investitionen in den USA zu tätigen. Hä? Die wollten ja vorher bewusst nicht in den USA produzieren, weil die Kosten ja viel höher sind. Sagen sie ja jetzt selber, auch TSMC sagt das. Und jetzt tut er so, als ob sie dank Donald Trump auch in den USA investieren dürfen, dass das ein Privileg ist. Also, ey.
Ja, ich stelle mir das gerade so vor. Tim Cook
Sorry.
ist bestimmt in der letzten Amtszeit zu Joe Biden und hat gesagt, ey Joe, ich würde gern 200 Milliarden in Amerika investieren. Ja, um Gottes Willen bloß nicht. Ja, geh bitte nach Vietnam und nach Indien, die können es besser gebrauchen. Also,
Genau,
bestimmt ein Gespräch, das genauso stattgefunden hat. Ja, aber meine Lieblingsstory von dem Ganzen ist mit Google-CEO Sundar Pichai gewesen. Der hat natürlich sich auch umschwänglich oder sehr ausführend bedankt, dass nun eben diese ganze Sache vom Tisch ist. Und dann während seiner Ansprache hat Donald Trump ihn unterbrochen, hat gesagt, du weißt ja, dass das Ganze von Joe Biden ausgegangen ist. Und ja, tatsächlich ist es aber halt so gewesen, dass diese Anklage schon damals eben losgegangen ist, also während Donald Trumps erster Amtszeit. Und trotzdem hat Sundar Pichai ihn nicht unterbrochen dann oder ihn
Was willst
korrigiert
du machen?
dann.
Also ganz ehrlich, ne, ich finde das auch immer ein bisschen komisch, wenn dann irgendwelche Leute von außen dann sagen, ja, jetzt kriechen sie den wieder in den Arsch und pipapo. Aber was willst du machen als CEO? Willst du dann sagen, mir ist das alles egal und ich kack drauf? Dann sieht man ja jetzt gerade zum Beispiel, was dann mit Tesla wieder passiert. Erst war Elon Musk der Best Buddy, ja, und jetzt haben sie ihn auf dem Kieker und ja. Das kann völlig in die falsche Richtung gehen. Deswegen ist es natürlich als CEO, du hast ja auch Verantwortung gegenüber deinem Unternehmen, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Shareholdern und so weiter. Das heißt, du musst alles dafür tun, dass du der Regierung gefällst im Endeffekt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das fällt keinem so wirklich leicht. Aber ist halt einfach so. Und was noch ganz krass war und was wirklich auch zum Nachdenken so ein bisschen anregt, da hatte Mark Zuckerberg war ja auch da und da hat er wieder gesagt, ja, danke und wir investieren ja so viel und dann hat Donald Trump gefragt, ja, wie viel investiert ihr denn? Da hat er gesagt, 600 Milliarden in KI-Infrastruktur bis 2028. 600 Milliarden, das ist ja wirklich, das ist geistesgestört halt einfach, ja. Die wollen ja dieses riesige Rechenzentrum da bauen, was irgendwie so halb so groß wie Manhattan ist, keine Ahnung. Aber wenn man sich das mal jetzt mal hochrechnet, also Meta hat jetzt gesagt, 2025 soll es ja 70 Milliarden ungefähr CapEx-Ausgaben geben. Die sollen steigen auf 100 Milliarden. Das heißt ja, in den nächsten Jahren müssten ja noch mal viel, viel mehr. Das müsste ja immer noch weiter gesteigert werden. Und das kann ja selbst jetzt irgendwann Meta nicht mehr leisten. Sie verballern ja jetzt schon ihren Free Cashflow ohne Ende. Das heißt, sie müssten jetzt irgendwie 2027 200 Milliarden investieren und dann 2028 sogar 300 Milliarden. Also wie soll das gehen? Und gibt es wirklich diese Nachfrage? Was muss da bitte für eine Nachfrage kommen nach Rechenkapazitäten, dass das auch nur im Ansatz ausgenutzt wird? Also ich glaube, er will da auch eher nur jetzt Donald Trump gefallen und irgendwann wird der Druck vom Markt so hoch sein, dass auch Zuckerberg wieder ein bisschen zurückrudern muss und wahrscheinlich oder hoffentlich dann das Ganze nochmal anpasst, ja, denn also so 600 Milliarden, das ist, ich weiß nicht, ne, ich bin ja, Meta ist meine größte Position, ich vertraue ihm da ja weiterhin, aber 600 Milliarden, ich glaube einfach nicht, dass das passiert, aber gut, wir werden es sehen, ich bin mal gespannt, vielleicht zaubern sie auch die krassesten neuen Produkte aus dem Hut und holen das Geld wieder rein, aber wir haben es ja schon oft besprochen, also diese Abschreibungen auf diese riesigen Summen, die hauen halt irgendwann so brutal einfach rein und die Investition, das Geld fließt ja raus, ohne Ende. Und selbst Meta muss ja teilweise, glaube ich, schon so Kooperationen eingehen und sich verschulden und so weiter. Das ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber ich glaube, Zuckerberg ist da halt jemand, der will auf keinen Fall ins Hintertreffen geraten. Hat man ja auch gesehen bei den ganzen Anstellungen im KI-Sektor. Die haben ja, glaube ich, jetzt nochmal ein paar Leute geholt, wieder von Apple auch wieder den, ich glaube, irgendeinen Chefdesigner oder irgend so. Also die sind da wirklich, koste es, was es wolle, unterwegs. Aber ich hoffe nicht, komplett blind, sondern dass da irgendwann immer jemand auch immer auf die Finger haut oder zumindest mal guckt und das hinterfragt.
Ja, also ich hatte ja gerade schon das Thema mit Sundar Pichai angesprochen, dann bleiben wir doch gleich mal bei Alphabet. Da hat es diese Woche ja eine richtige Rakete gegeben. Also die Aktie hat, glaube ich, an einem Tag, die ist irgendwie von 176, die war ein paar Prozent im Minus auf plus 6 oder 7%, also teilweise auf über 190 hochgeschossen.
War also am Ende, am Tagesende plus 9%. Ich glaube, es war der größte Kurssprung außerhalb von Quartalszahlen, den es jemals gab.
Spektakulär gewesen. Sie haben über 200 Milliarden Market Cap obendrauf bekommen. Aber man muss auch dazu sagen, für mich wäre aufgrund der Nachricht tatsächlich noch mehr gerechtfertigt gewesen, könnte aber sich jetzt eben natürlich so in den nächsten Tagen und Wochen dann noch zeigen. Auch wenn ihr wisst, dass ich da meine größte Position habe, natürlich bewegen wir jetzt hier nicht die Aktien, wenn wir da jetzt so ein bisschen euphorischer drüber reden. Aber man muss da jetzt wirklich sagen, es sind wirklich spektakuläre Nachrichten gewesen, denn es ist eben nun der Fall, diese Kartellrechtsklagen, die sind nun eben die schlimmsten Repressalien, die sind vom Tisch. Und das bedeutet, ich habe ein Video drüber gemacht, das ist ein Dreifachschlag. Es war ja bisher, es gab ja drei mögliche Szenarien, die zur Debatte standen. So der wahrscheinlichste war der Verkauf von Chrome, also von ihrem Browser, der aber extrem wichtig ist. Also man hat gesagt, da könnten irgendwie bis zu 30% der Umsätze tatsächlich wegfallen auf einmal für Alphabet, weil eben Chrome der mit Abstand meistgenutzte Browser dann eben ist und damit natürlich auch noch viele andere Produkte von Alphabet dann verbunden sind, vor allem natürlich Google-Produkte dann. Das zweite, ein Android-Verkauf, das hätte vielleicht sogar noch größere Konsequenzen gehabt, weil über 70% aller Handys weltweit, die nutzen eben Android-Betriebssysteme und das ist der Schlüssel, vor allem so für die zukünftige KI-Position. Dann kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du auf über 70% der Handys weltweit dann drauf bist, was du da für Daten dann natürlich bekommst. Und das dritte ist die Zusammenarbeit mit Apple. Und nun ist eben nach diesem Urteil sozusagen klar, dass nichts der drei kommen wird. Also alle drei Sachen dürfen genauso fortgeführt werden. Sie dürfen Chrome behalten, sie dürfen Android behalten und der Deal mit Apple darf bleiben. Also das sind wirklich wahnsinnig starke Nachrichten. Und das ist jetzt für mich dann eben auch der Fall, dass ich dann jetzt sage, aktuell gibt es jetzt für mich wirklich keine Gründe mehr zu sagen, dass Alphabet die mit Abstand günstig bewertetste Aktie bei den GAFAMs dann eben wäre. Das könnte jetzt natürlich zwei Szenarien sein. Wir sagen, hey, die Tech-Werte, die bleiben also auf dem aktuellen Stand, dann würde ich eine Neubewertung für gerechtfertigt halten. Natürlich jetzt nicht, dass man jetzt sagt, sie muss die teuerste dann sein, aber wir reden immer noch aktuell so von KGVs zwischen 22, 23, dass da jetzt mindestens mal 27 oder so gerechtfertigt wäre. Ich habe mal geschaut, Meta ist so der zweitgünstigste, der ist ungefähr so bei 27. Die anderen, die sind über 30, also Apple, Microsoft, Amazon. Dass da eine Alphabet dann auch eine 27 gerechtfertigt wäre, wenn jetzt nun alle diese Sachen vom Tisch sind, würde ich persönlich auf jeden Fall für zumindest fair halten. Das andere wäre natürlich, es gäbe eine Marktkorrektur und man sagt, hey, allgemein die Big-Tech-Werte sind so teuer, also dass die mal wieder alle so ein bisschen Richtung 30 oder tiefer kommen würden. Aber dann gäbe es halt für mich auch wenig Korrekturpotenzial bei einer Alphabet. Die Aktie hat year-to-date sich fast noch nicht bewegt. Ja, sie hat eben ihren Drawdown von unten, den hat sie jetzt wieder komplett aufgeholt. Als ich die Woche geschaut habe, war sie immer noch unter dem S&P 500 beispielsweise, year to date. Also Da sieht man, das sieht jetzt zwar natürlich nach einem starken Run dann aus, aber eigentlich hat man nur seine komplette Korrektur aus diesem Jahr jetzt erstmal aufgeholt. Dann, wenn man sich dann andere Werte dann anschaut, die starke Ergebnisse geliefert haben und die hatte Alphabet auch bei den letzten Quartalszahlen, muss man einfach sagen, wie gesagt, ich bin natürlich der Überbulle für Alphabet, da es eben meine größte Position ist. Das, wie gesagt, sage ich dann auch immer gerne mit dazu. Aber wie gesagt, bei solchen großen Werten, da darf man dann auch mal ein bisschen euphorischer sein, weil man eben weiß, das spielt jetzt keine Rolle, ob jetzt dann da 5 Zuhörer da auch mit angefixt werden oder nicht. Ja, also das wäre jetzt anders, wenn das jetzt irgendwie so eine kleine Bumsbude dann wäre, die nur eine 2-stellige Millionen Market Cap dann hat. Aber die Nachrichten an sich, also das sollte jetzt wirklich alle Zweifel so ein bisschen vom Tisch fegen. Aber sag mal du, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Siehst du das ähnlich? Weil du warst ja auch vor allem so Anfang des Jahres immer mit dabei, dass du gesagt hast, sehr günstig, sehr günstig, und das war dann tatsächlich auch so. Siehst du das jetzt immer noch oder hältst du auch eine Neubewertung für gerechtfertigt oder sagst du, ja, jetzt mal ein bisschen low dann wieder machen nach dem Lauf? Wie siehst du das?
Also genau, was noch dazu kommt, was du gesagt hast, sie müssen zumindest irgendwie Daten teilen noch mit den Konkurrenten. Das war noch, glaube ich, so eine Bedingung von dem Richter, was das jetzt genau sein soll. Keine Ahnung, weiß man nicht. Und ich hatte dann, genau, ich bin seit dieser Google I.O.-Konferenz ja dann irgendwann echt sehr bullisch geworden, dass ich gesagt habe, okay, dieser Abschlag gegenüber anderen Unternehmen ist nicht gerechtfertigt und Google ist meiner Meinung nach sogar wahrscheinlich eher ein Gewinner, weil sie ja in vielen Bereichen führend sind, und das Gemini war ja dann auch ja mit das führende Modell jetzt am Ende gewesen, die ganzen Deals in der Cloud, Waymo und so weiter, wir haben schon oft drüber gesprochen, das war insgesamt doch ein super Paket. Dann war die Aktie ja initial dann erstmal 5 bis 5,5% im Plus. Da hatte ich dann auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch dann mindestens mal ein 25er KGV erreicht in den nächsten Wochen. Jetzt hat sie natürlich an einem Tag 9% zugelegt. Das ist für so ein Schwergewicht natürlich schon heftig, muss man sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, sofern der Gesamtmarkt sich weiter gut hält, kann die Aktie in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter nach oben laufen. Aber jetzt vielleicht, also dass es jetzt komplett direkt durchzieht nach oben, das weiß ich jetzt auch nicht. Also das könnte auch jetzt sein, dass da erstmal ein bisschen seitwärts geht, aber unterm Strich ist es für mich weiter mindestens eine super Halteposition, oder? Man kann da auch einen Sparplan drauf starten, denn sie sind ja das profitabelste Unternehmen der Welt, glaube ich, oder? Ja, Wahnsinn, glaube ich, machen ja 100 Milliarden Ergebnis im Jahr. Und jetzt ist diese ganze politische Unsicherheit zumindest sehr viel erstmal weg. Selbst die EU hat ja, glaube ich, jetzt erstmal wieder mal pausiert, weil sie Angst haben, dass jetzt Donald Trump dann wieder wütend wird. Sie wollen ja auch Alphabet verklagen hier wegen Digital Markets Act und so weiter. Da irgendwie Milliarden an Klagen da irgendwie eintreiben. Aber das haben sie, glaube ich, auch jetzt erstmal wieder zurückgesetzt. Also von daher ist ja gerade Blue-Sky-Szenario bei Alphabet. Und ich freue mich natürlich, ich habe es ja auch im Langfristdepot. Keine kleine Position, ich glaube, jetzt hier Meta ist immer noch deutlich größer, aber sie ist auch auf Platz 4 oder auf Platz 5 mittlerweile. Von daher, Gewinne laufen lassen, ich würde auf jeden Fall kein Stück abgeben. Ja, deswegen, uns neues Allzeithoch gemacht, hat sogar Intraday zugelegt. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Die ganzen Analysten haben die Kursziele erhöht und die haben eigentlich so sehr ähnliche Argumente, dass man jetzt durch diese weniger politische Unsicherheit doch höhere Multiples reinlegen kann und dementsprechend das die Kursziele dann deutlich angezogen sind nochmal bei der Aktie.
Ja, ein Thema, das dieses Jahr wirklich auch eine große Rolle an der Börse spielt. AI is eaten Software, hört man immer wieder. Und also so an der Kursentwicklung kann man sagen, es sieht zumindest mal so aus. Jetzt haben wir natürlich die Frage, ist die Skepsis gerechtfertigt? Diese Woche kamen Salesforce und Figma-Zahlen und beide haben wirklich fürchterlich darauf reagiert. Salesforce befindet sich ja ohnehin schon in einer wirklich schwierigen Korrekturphase. Bei Figma könnte man jetzt sagen, ja, aber seit IPO sieht es immer noch nicht so schlecht aus, aber ja. Die sind ja wirklich absurd gelaufen in den ersten Tagen darauf, aber jetzt kommt man so langsam ein bisschen in der Realität dann an, ja, und gerade bei Figma muss ich dann halt auch einfach sagen, ich sehe da jetzt auch aktuell irgendwie nicht so das Thema, warum die jetzt beispielsweise so viel höher bewertet sein sollten als eine Adobe dann. Ja, also sehe ich jetzt irgendwie wenig Gründe dafür, auch wenn ich selbst schon seit einigen Jahren mittlerweile Figma nutze, aber dass man jetzt so sagt, das ist jetzt so das sehr viel bessere Unternehmen. Natürlich, die haben noch ganz andere Wachstumsraten, die kommen aber natürlich auch von einem ganz anderen Niveau, muss man da natürlich dazu sagen. Aber Figma ist aktuell bei einem Price to Sales von fast 40. Also ja, das ist schon sportlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Forward KGV ist irgendwie in der Nähe von 300. Ja, also sie haben
jetzt machen sie überhaupt Gewinne? Das muss man ja auch mal lassen. Ne? Also sie sind ja schon profitabel gewesen
genau, in letzter Zeit, aber sie haben jetzt schwarze Zahlen geschrieben, aber der Markt, der war trotzdem nicht so wirklich begeistert von den Zahlen, ja. Also man muss halt einfach sagen, die Bewertung, die macht's halt hier bei Figma aktuell.
Kein Sinn bei Figma, ja.
Also das Quartal an sich, das ist gut gewesen. Wir hatten hier 41% Wachstum bei den Umsätzen, $249,6 Millionen. Aber die Analysten haben mit 250 Millionen gerechnet. Also da hat man jetzt leider um 400.000 das Ganze nicht geschafft. Das ist natürlich ein super Grund, dann mal eine Aktie hier deutlich zweistellig dann nach unten zu jagen. Ja, also Spaß beiseite. Ich glaube, ihr wisst, wie wir das hier immer meinen. Ja, unter dem Strich, es ist ein erfolgreiches Quartal gewesen. In dem Vorjahr haben sie noch über 800 Millionen verbrannt und nun sind sie ganz knapp eben in den schwarzen Zahlen. Man könnte sagen, so die schwarze Null ist jetzt eben da gestanden. Aber man hatte dann hier einfach doch höhere Erwartungen und vor allem dann eben auch, muss man sagen, dass sie jetzt auch bei den Aussichten nicht irgendwie so krasse Beats dann eben einfach hatten. Sie rechnen jetzt das dritte Quartal mit 263 bis 265 Millionen Dollar. Analysten hatten sogar nur mit 262 Millionen gerechnet, also 1 bis 3 Millionen weniger. Und da kann man eben einfach sagen, man hatte jetzt wenig Positives zu vermelden, dafür eher so ein bisschen auf der enttäuschenden Seite gewesen. Und wie gesagt, wenn da ein Unternehmen natürlich mit einem Price to Sales von 40 bewertet ist, ja, da reicht dann eben das dann eben auch nicht mehr so ganz. Und ja, daraufhin kam dann eben großer Druck auf die Aktie. Salesforce, die sind ja schon sehr viel länger profitabel und da muss man sagen, ich fand die Zahlen eigentlich nicht schlecht, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, ja. Also sie hatten ein gutes Wachstum, sie sind bei 10% gewesen, wenn man es unter Währungseinflüssen betrachtet, aber trotzdem auch noch 9% an Wachstum. Das kann man auf jeden Fall sagen, das ist nicht schlecht gewesen. Bei der Guidance, sie sind weiter ein bisschen vorsichtig, 8 bis 9%, kann man sagen. Also das könnte dann vielleicht eben auch so ein bisschen wieder dafür gesorgt haben, dass es jetzt halt nicht positiv wahrgenommen wurde, weil man hat ja eben für das ganze Jahr so mit diesen 8 bis 9% dann gerechnet. Also die Full Year Guidance, die bleibt bei 8,5 bis 9% dann eben auch, sage ich jetzt mal so, wie man Salesforce eben einschätzt. Ihr großes Problem, was ich so eben aktuell sehe, ich glaube tatsächlich nicht, dass AI sie passé werden lässt, ja, aber sie haben für mich so ein bisschen zwei Probleme. Das eine ist nicht, dass AI Salesforce überflüssig macht, sondern dass AI viele Arbeitsplätze kosten wird in solchen Bereichen. Und da Salesforce Seed-basiert funktioniert, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, also wenn du das als Unternehmen hast und du hast 10 Mitarbeiter, bezahlst du pro Mitarbeiter dann deine Salesforce-Accounts. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich setze jetzt 5 KI-Bots ein, diese Pappnasen im Kundenservice, die brauche ich nicht mehr, dann sind 3 Seeds weg, dann schrumpft Salesforce dann da halt theoretisch um 30% dann beispielsweise, ja, also das ist jetzt natürlich ein sehr vereinfachtes Beispiel und das ist so meiner Meinung nach das größere Problem, das sie jetzt dann aktuell haben, also nicht, dass diese Tools Salesforce an sich passé werden lassen, sondern dass es Arbeitsplätze kosten wird und das zweite eben, dass in Salesforce wenig bis gar keine, ist immer schwierig zu sagen, aber kaum Überraschungspotenzial im positiven Sinne dann einfach besteht. Also das ist kein Unternehmen, das wahrscheinlich jemals wieder ein Umsatzwachstum in einem Quartal oder in einem Jahr von 15 oder vielleicht sogar 20% haben wird, außer es gab irgendwie ein katastrophales Vorjahr. Also ich sehe da aktuell keine Dynamiken, dass man jetzt sagen kann, die sind jetzt in einem Jahr 8-9% gewachsen, im nächsten werden sie dann aber vielleicht 14-16% dann wachsen, ja. Vielleicht mal wieder mit einer sehr großen Übernahme, aber die wird wieder sehr viel Geld kosten. Sie haben ja vor einigen Jahren Slack beispielsweise übernommen, das hat ja für riesen Furore an der Börse gesorgt, was ja eine Wahnsinnsübernahme dann war von dem Umfang her. das ist so ein bisschen das Problem, das aktuell Salesforce dann hat. Und solange da eben auf diesen Software-Aktien rumgehackt wird, könnte man einfach sagen, da wäre man ein bisschen weiter vorsichtig. Aber wie siehst denn du es jetzt? Bewertungstechnisch wirken sie jetzt eigentlich recht spannend, so mit einem Forward-KGV 20 für ein hochprofitables Geschäftsmodell. Das ist es ja trotzdem. Also wie siehst du das vor allem auch so aus Trading-Sicht dann vielleicht? Worauf sollte man da jetzt so ein bisschen achten?
Genau, also aus Trading, was gestern auffällig war, die Aktie kam ja dann sehr schwach rein, war also -6%, hat dann teilweise -8% gemacht, hat dann aber -5% geschlossen. Also da gab es schon ein paar beide Dip-Käufer und du hast ja gesagt, also ich fand die Zahlen jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Sie ist im Vorfeld sehr schlecht gelaufen, ist der schlechteste Dow Jones-Wert dieses Jahr, also echt krass. Und von der Bewertung her, wir hatten gerade eben ja schon gesprochen, also Free Cashflow-Marge bei über 6%. Wenn man Stock-Based Compensation abzieht, sind es dann irgendwie 4% oder so. Ich glaube, sie wollen jetzt bald 15 Milliarden freien Cashflow machen. Die Non-Gap-Marge ist bei über 30%. Also das ist ein hochprofitables Geschäftsmodell und sie sind weiter am Wachsen. Früher sind sie aber mal in den 20er-Prozenten gewachsen. Und ja, jetzt sind es halt 10% waren es im abgelaufenen Quartal, jetzt geht es halt runter in den einstelligen Bereich. Und das kombiniert mit insgesamt so dieser schlechten Stimmung im Software-Sektor sorgt halt einfach dafür, dass die Aktie so abverkauft. Ich habe sie ja im Langfristdepot. Ich finde es so langsam wirklich auf dem Niveau spannend und ich überlege, ob ich da nochmal jetzt demnächst eine kleine Position nachkaufe. Also ich habe Salesforce und SAP beide im Langfristdepot, denn es gibt schon noch ein bisschen Fantasie in der Aktie. Das sieht man dann auch so, was im Call gesagt wurde, was auch die Analysten gefragt haben. Wie nachhaltig ist das Wachstum bei Data Cloud und Agentforce? Also diese ganzen KI-Geschichten. Da sagen sie, wir sehen eine anhaltend starke Nachfrage, besonders bei Bestandskunden. Data Cloud wächst mit 140% year over year. Agentforce mit 120% year over year. Also da tut sich schon noch einiges, aber ist trotzdem halt noch ein kleiner Bereich, denn wenn das schon so große Auswirkungen hätte, wäre das Wachstum nicht nur bei 10%, die Guidance nur bei 9%, das muss man natürlich auch sagen, aber insgesamt sieht es doch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen, aber ja, der Markt hat immer recht, wie es so schön heißt, und so aus Trading-Sicht könnte man natürlich erstmal gucken mit Stop, dem Jahrestief gestern, das war ja so ein kleiner Turnaround, könnte man es probieren, die Analysten haben die Kursziele nochmal so ein bisschen nach unten angepasst, aber jetzt auch nicht irgendwie nochmal groß abgestuft oder so, denn unterm Strich haben sie sich ganz gut geschlagen. Ich glaube, sie haben auch gesagt, es gibt da ein bisschen Gegenwind teilweise auch, dass die Kunden ein bisschen vorsichtiger sind. Wundert aber auch nicht wirklich, denn man sieht es ja auch am Arbeitsmarkt und so weiter. Da waren die letzten Daten alle nicht mehr so gut und es gab sehr viele Jobstreichungen jetzt auch. Das wurde am Donnerstag noch gemeldet, da gab es von Challenger, gab es da so einen Report, auch ein bisschen besorgniserregend. Und das merken halt solche Unternehmen wie Salesforce trotzdem. Ich glaube, langfristig ist das jetzt auf dem Niveau meiner Meinung nach eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Nur deswegen, ich werde es auf jeden Fall im Langfristdepot jetzt nicht verkaufen. Ne? Nur nochmal vielleicht ganz kurz Figma. Du hast da ja schon alles zusammengefasst. Also wirklich super Wachstum bei Figma. Aussichten waren etwas unter Erwartung, aber im Endeffekt, wenn man mal sieht, dass die Aktie, ich glaube, man hatte doch mal gedacht, irgendwie die soll so bei $30 reinkommen. Dann wurde das ja nochmal erhöht wegen der hohen Nachfrage. Wie viel war 40 Mal überzeichnet oder irgendwie sowas? Da waren wir ja genau im Hype hoch. Dann kam die Aktie ja bei $85 rein, war dann im Hoch bei $140. Es ist völlig absurd. Und seitdem hat sie sich jetzt fast gedrittelt auf $55. Trotzdem immer noch, ja, nicht ganz mehr verdoppelt seit dem IPO, aber ist halt immer noch sehr, sehr hoch bewertet. Das ist für mich auch so ein Kandidat. Also Figma, das Wachstum soll auch zurückgehen jetzt im angelaufenen Quartal auf nur noch 33% waren es, glaube ich, von über 40. Also das normalisiert sich auch und die sind ja echt noch im Verhältnis sehr klein. 250 Millionen Umsatz jetzt im abgelaufenen Quartal. Ist jetzt nicht so das ganz, ganz große Dickschiff. Deswegen ist so eine Bewertung auch jenseits von Gut und Böse. Aber wenn sie jetzt nochmal Richtung IPO-Level zurückgeht, dann könnte man sich ja sogar mal überlegen, so eine kleine erste Position reinzulegen. Wir bei uns in der Firma nutzen auch Figma. Ist schon ein krasses Tool. Ich habe gestern auch nochmal gefragt, hier bei mir die Leute, ob sie noch Adobe benutzen oder Figma. Meinten die auch so, Adobe ist Photoshop eher nur noch in Ausnahmefällen. Da gibt es ja auch Canva und Co. Und ansonsten nutzen sie halt lieber Figma einfach. Ne? Also das ist natürlich jetzt nicht etwas, was man komplett ummünzen kann auf die Allgemeinheit, aber Adobe hat ja schon zuletzt auch einiges an Problemen, auch wenn da die Bewertung ja günstig geworden ist. Ne? Aber ja, vielleicht übertreibt der Markt doch einfach jetzt ein bisschen mit dem Druck nach unten im ganzen Softwaresektor. Aber ist ja oft so, erst wird alles in den Himmel gejagt, dann ist wieder alles schlecht und die Wahrheit liegt dann oft irgendwo in der Mitte.
Ja, aber es zeigt doch wieder eins. Ich sag mal, nicht umsonst sagt man bei IPO, it's probably overpriced. Ja. Aber ich kann da nur noch mal eine Warnung an alle raushauen. Haltet euch von diesen IPO-Titeln fern. Mir fällt wirklich kein IPO der letzten Jahre ein, das mal wirklich sehr gut für die Aktionäre gewesen wäre. Ja,
also es gibt einen Unterschied. Wenn man ein IPO bekommt, also das Ding zeichnen könnte, was für uns aber, ich habe schon mich mehrmals geguckt, wie das geht. Also wenn du eine Figma zeichnen könntest für $32 oder was das war und dann zum ersten Kurs rausgehen könntest, dann wäre das natürlich super. Und es wäre auch bei vielen anderen Unternehmen richtig geil gewesen, weil es ja immer diese Pops zur Eröffnung gibt. Was aber nicht funktioniert, was du meinst, dann zu sagen, ich kaufe die, wenn die dann an der Börse gelistet sind, also die ersten Kurse und so weiter, ne, das ist dann meistens extrem dumm. Bei Figma hätte man dann zu $85 kaufen können und jetzt steht sie bei $55. Also das wäre nicht so gut gewesen. Ja,
und selbst wenn man sie zeichnen könnte, die allermeisten, weil heutzutage ist es ja so, dass die Unternehmen sowieso schon mit teilweise wirklich absurden Bewertungen an die Börse gehen. Also die allermeisten, die zerrupft es dann eben in recht kurzer Zeit dann wieder. Deswegen, gerade wenn ihr auch noch nicht so lange an der Börse seid, haltet euch von diesen IPO-Titeln am besten fern, egal wie
nah. Zeichnen, das war ja früher mal so während neuen Markthype und so war es ja so, ich war leider auch noch nicht dabei, haben mir aber auch schon einige erzählt, auch hier der Ritchie, der bei uns mal da, Börse Stuttgart, du hast dir bei allen erdenklichen Banken ein Depot aufgemacht und je nachdem, wer so den Börsengang begleitet, hast du dort dann die Aktien gezeichnet, weil du wusstest, der erste Kurs ist 30-200% höher, da konntest du zum ersten Kurs verkaufen, wenn du eine Zuteile bekommen hast, ja.
Ich kann es dir sagen, ich war ja 12 Jahre damals, aber tatsächlich hat mein Vater da für mich Aktien gekauft. Also ich weiß noch, wie es ist. Also er hat 2 Depots eröffnet bei der Sparkasse und dann konntest du dich drauf bewerben. Damals ist T-Online an die Börse gekommen und ich habe dann tatsächlich für 1.000 D-Mark T-Online Aktien bekommen. Mein Vater nicht. Es war, glaube ich, auch nur jeder Vierte hätte damals dann welche bekommen und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich dann welche bekommen habe und das Ende vom Lied war, ein Jahr später war nicht mal mehr die Hälfte dann von dem Geld dann da.
Aber du hättest wahrscheinlich dann zum ersten Kurs oder eine Woche später hättest du wahrscheinlich mit Riesengewinn verkaufen können.
Ja.
Damals wusste man es aber noch nicht, deswegen hat es keiner gemacht. Deswegen haben ja auch alle, die EMTV und Co. hatten, das Ding mit nach unten mitgleitet, weil das damals völlig utopisch war, dass solche Aktien 99% verlieren können. Deswegen
aber hast
du halt die Reißleine gezogen.
Ich kann dir tatsächlich sagen, ich hatte als Kind schon den Spürsinn. Ich werde nie vergessen, die Aktie, die ist bei ungefähr 20 an die Börse gegangen und dann war sie mal bei über 40 und ich habe dann zu meinem Vater gesagt, ich will, dass er sie jetzt verkauft. Ich war 12 zu dem Zeitpunkt, aber ich habe irgendwie, ich kann dir nicht sagen, warum, ich habe gesagt, ich möchte gerne sie verkaufen und damals gab es ja aber noch diese Haltefristenregel dann, also nach einem Jahr war es ja steuerfrei, man war, nein, das hält man jetzt da und natürlich hörst du da nicht auf den 12-Jährigen, ist ja klar, ja, und was ist, dann gab es schon heftige Schwankungen, dann habe ich es nochmal bei über 30, weiß ich, nochmal zu ihm gesagt, bitte verkauf sie und hat sie weitergehalten, was ist, sie sind dann irgendwo bei 10 oder 11 dann recht schnell gelandet und mittlerweile gibt es ja T-Online gar nicht mehr an der Börse, ja, also völlig absurd gewesen, also so mal so eine kleine Zeitreise, aber wir haben noch 2 andere wirklich spannende Themen, deswegen wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ja, Lululemon öfter bei uns darüber, also haben wir ja schon auch von dir Stories gehört, wie stark du die Produkte findest in Frankfurt, Flagship Store. Heute blutrot, -15% sehe ich jetzt gerade so bei langem Schwarz.
-17.
Wahnsinn, ja, Lululemon.
6-Jahres-Tief bei Lululemon.
Die haben ihre Zahlen veröffentlicht und das, die Zahlen an sich, die sind zumindest teilweise gar nicht so enttäuschend gewesen, aber ja, so wie man kommuniziert hat und vor allem, man hat zum zweiten Mal innerhalb von einem Quartal die Prognose einkassiert und sowas kommt natürlich gar nicht gut an der Börse dann an, ja. Also der Umsatz, der soll jetzt so bei, ja, knapp 11 Milliarden könnte der rauskommen, aber Gewinn je Aktie zwischen 12,77 und 12,97 und vorher war man bei 14,70 $, also eine zweistellige Korrektur nach unten und dementsprechend geht es dann halt auch folgerichtig, ja, 15, 17, vielleicht sogar noch 20% heute nach unten, also wirklich sehr schwach. Woran liegt's? Vor allem der US-Markt, der bereitet ihnen große Sorgen, denn da erwartet man einen Umsatzrückgang von 2% und das ist mit Abstand ihr wichtigster Markt. Und zusätzlich zu dem Ganzen kommt, dass sie aktuell massiven Margendruck wegen den Zollthematiken haben. Da gab es nämlich eine Minimis- oder Minimize-Regelung bisher und das war dann eben so, die fällt weg für die USA. Sachen, also wenn du dir Sachen importierst, also in die USA unter 800 US-Dollar, da gab es dann teilweise gar keine Zölle, beziehungsweise sind verschiedene Regularien dann weggefallen und das Ganze wurde eben gekappt. Lululemon kommt ja aus Kanada und daher wird da auch einiges eben aus Kanada dann eben verschifft, versendet, je nachdem, wie man es dann eben sieht oder rübergeflogen per Brieftaube dann. Und das sorgt dafür, dass es vor allem dann eben jetzt auch in den nächsten Quartalen zu massiven Margeneinbrüchen kommen könnte. Und dann hat das Unternehmen auch eigene Fehler zugegeben, dass sie zu lange an alten Kollektionen dann festgehalten haben. Und das wiederum, ja, also im Earnings Call, die Chefetage hat keine wirklich gute Figur abgegeben. Da kamen nämlich auch nochmal spezielle Rückfragen und da hat man nicht wirklich gut drauf geantwortet. Und das hat dann jetzt insgesamt dafür gesorgt, dass die Aktie hier wirklich massiv abgestürzt ist. Sie wachsen in China und dem Rest der Welt weiter gut. China hatte Wachstumsraten 25%, der Rest der Welt 19%, aber reicht halt nicht, wenn der US-Markt da mit Abstand der wichtigste dann eben ist. Und ja, es sieht wirklich nicht gut aus für Lululemon zum aktuellen Zeitpunkt, was ich auch nicht gut an den Zahlen an sich fand. Also eben, wie gesagt, die Umsätze, die sind noch gewachsen. Ich glaube, 7% waren es, wenn man es auf währungsbereinigt sieht, 6 bis 7%. Aber sie haben vor allem auf der Kostenebene wieder sehr viel Geld ausgegeben für Selling, General, Administrative. Das ist nämlich fast um 10% gewachsen. Und das sorgt dann natürlich eben dann dafür, dass dann eben halt alleine schon dein EBIT nicht gut aussieht. Und das EBIT lag deutlich unter dem Vorjahr. Da hatten sie 540 Millionen und jetzt nur noch 523 Millionen. Und dementsprechend Aktie abgestürzt und Aktionäre so ein bisschen ratlos. Die Aktie, die wirkt jetzt halt natürlich echt wie ein Schnäppchen. Also ein EV-EBIT von 10. Da ist schon eigentlich eine deutliche Schrumpfung eingepreist. Also man sagt mal so, die qualitativ wirklich guten Unternehmen, die jetzt aber nicht so viel Wachstum haben, die sind so als bei 15 und diese wachstumsorientierten, gerade so Tech-Unternehmen, die sind in der Regel bei 20 oder sogar 25 dann. Also ich weiß nicht, wie siehst du jetzt Lululemon aktuell? Weil wir haben uns ja auch oft tatsächlich auch recht positiv darüber geäußert, aber dass jetzt natürlich zweimal die Gewinnprognose gekappt wurde, das lässt jetzt natürlich dann eben auch das Management wirklich nicht gut aussehen. Ja, wie beurteilst du diese
Situation? Also ich habe mich ja immer eher positiv zu den Klamotten geäußert, ne? Also super Qualität, aber ich habe zuletzt ja auch oft gesagt, ich habe nichts mehr gekauft, sondern maximal da im Sale, weil die Preise einfach absurd angezogen sind. Also ein T-Shirt für 80 Euro, wirklich so ein T-Shirt, was 20 Gramm wiegt oder was, keine Ahnung, oder 100 Gramm, wirklich so ein dünnes Sport-T-Shirt oder eine Hose, eine Jogginghose für 130 Euro. Hallo? Das ist einfach too much. Ja, und ich glaube, das schlägt halt auch rein. Klar, jetzt haben sie gesagt, sie hatten zu viele normale Styles, wollen jetzt wieder innovativer werden und 35% mittlerweile jetzt dann immer jedes Jahr neuen Styles bringen. Aber das ist natürlich auch wieder gefährlich, denn wenn die Dinger jetzt immer nicht ankommen, dann hast du wieder Lagerbestand und so weiter, musst du es abverkaufen. Also, ich weiß nicht, ne? Mittlerweile auf dem Niveau natürlich ganz spannend, aber wieder mit der Prognose Senkung und minus 17%. Also aus Trading-Sicht, ne, jetzt haben sie ein neues Jahrestief gemacht, sehr unwahrscheinlich, dass da eine schnelle Trendwende gibt. Wir haben das oft gesehen, ich habe es auch oft gesagt, also in den USA, wenn dann so eine Enttäuschung kommt und heute Morgen Kurszielsenkung, Kurszielsenkung, Abstufung, Abstufung, Abstufung. Ja, die ganzen Analysten, die waren zwar schon im Vorfeld eher zurückhaltend, Trotzdem kommen jetzt erstmal wieder die ganzen Kurszielsenkungen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass mit der Aktie in den nächsten Tagen und Wochen groß was zu holen ist, sondern ja, vielleicht mit ganz viel Geduld. Ich wollte ihn ja auch immer mal im Depot haben, aber Nike tut sich ja auch schon Ewigkeiten schwer. Guckt euch mal Puma an. Extrem bitter. Auch eine Adidas kam jetzt richtig runter. Der Konkurrenzkampf dort ist weiter hoch. Das Thema Lieferketten ist sehr schwierig. Ich glaube, ganz langfristig ist natürlich der Sektor mega spannend. Aber ja, also bei Lululemon, da bin ich erstmal jetzt an der Seitenlinie. Ne? Weil verbrannte Erde einfach. Yeah, sehr, sehr viel also. Verbrannte Erde. Und sie geben es, du hast gesagt, sie geben es auch selbst zu, dass sie dort Probleme hatten. Und sie wollen das US-Geschäft wieder auf den Weg bringen, indem sie neue Styles, die Markteinführungen beschleunigen, auf Innovation setzen. Okay, ja, aber wenn es so einfach wäre. Ne, ich hatte es ja gesagt, aber wer sich dafür interessiert, geht mal bei uns auf Goldesel auf die Webseite. Da könnt ihr, wenn ihr dann die Aktie eingibt oder auch in der App, habt ihr alle Informationen zu den Zitaten, zu den Fragen, die da kommen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Da habt ihr zumindest mal einen Überblick, woran das die gelegen hat. Wieso die Aktie so abstürzt oder auch steigt.
Ja, also wirklich Wahnsinn, was da so los ist, genau. Bevor wir zu Broadcom kommen, noch eine kurze Werbeunterbrechung. Vielen Dank an Parkett für das Sponsoring dieses Videos. Denkt mal dran, ihr hättet vor einigen Jahren Broadcom gekauft. Da gab es hier eine Dividendenrendite von über 4%. Wenn ihr die so lange noch im Depot hättet, könnt ihr mit Parkett nämlich genau eure persönliche Dividendenrendite da errechnen lassen. Ihr habt die Möglichkeit, dann natürlich auch eure spektakuläre Performance gegenüber dem Gesamtmarkt hier zu tracken. Also da kann man sich dann natürlich jeden Tag dran ergötzen. Aber auch ansonsten bietet Parkett wirklich viele coole Tools und Features rund um Dividenden, eigene Prognosen, wo es dann auch so die nächsten Monate und Jahre mit der eigenen Dividende hingehen könnte. Man kann sich mit verschiedenen Benchmarks vergleichen, seine Entwicklung der Aktien tracken und das Ganze kann man eben nicht nur kostenlos machen, die allermeisten Funktionen, sondern man kann es auch recht einfach importieren mit wenigen Klicks. Also wirklich ein super Tool, können wir euch empfehlen. Wir verlinken es euch unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Also ihr könnt dabei nur gewinnen. Guckt es euch gerne mal ganz unverbindlich an. Und da es sich um eine Affiliate-Partnerschaft handelt, helfen natürlich auch damit, die Arbeit auf unserem Podcast-Kanal damit zu finanzieren. Und damit dann auch wieder Danke und Werbung Ende. Ja, Broadcom, wenn ich jetzt gerade mal so aktuell reinguck, die 280 Euro sind gefallen. Ich weiß noch so, wo ich letztes Jahr mal reingeschaut habe, da wo sie auf 170 mal nach den Zahlen explodiert sind, habe ich gedacht, ja, jetzt ist der Prügel aber echt schon gut bezahlt. Ja, und jetzt stehen wir hier, jetzt sind wir schon bei fast 300. Also es ist wirklich Wahnsinn. Aber man muss halt auch einfach dazu sagen, dass halt auch die Zahlen und eben halt auch die Nachrichten wirklich sehr stark gewesen sind. Das muss man dann halt auch einfach neidlos anerkennen. Die Umsätze, die sind wieder um 22% gewachsen, von 13 Milliarden auf fast 16 Milliarden Dollar. Das Net Income im Vorjahr, ja, das ist leider ein bisschen schwierig zu vergleichen. Da hatten sie eine große steuerliche Belastung. Da hatten sie 1,9 Milliarden minus, nun 4,14 Milliarden Dollar an Gewinn. Also wirklich Wahnsinn. Und auch wenn man sich mal so die Cashflows anschaut, Cashflow vom Operation von 5 Milliarden auf 7,2 Milliarden, das adjustierte EBITDA von 8,2 auf 10,7 Milliarden, der Free Cashflow von 4,8 auf 7 Milliarden. Das heißt, die haben beim Free Cashflow eine Runrate von 28 Milliarden Dollar und alle Segmente laufen sehr gut. Also die haben ja zwei große, die sie sozusagen zeigen. Das eine sind eben die Semiconductor Solutions, also sprich die Halbleiter, plus 26%, 9,2 Milliarden. Und dann haben sie die Infrastructure Software, da haben sie ja vor allem eben die VMware-Übernahme getätigt, 17% im Plus. Also es läuft für Broadcom weiterhin wirklich sehr gut. Also das muss man eben einfach sagen. Und ja, der CEO, der ist auch weiter, der Hock Tan, wird er glaube ich ausgesprochen, ist auch weiter wirklich sehr bullish, was das Ganze angeht. Er hat gesagt, dass VMware wohl sogar besser ankommt, als sie es als Unternehmen gedacht hätten tatsächlich. Und vor allem, dass das Ganze AI-getrieben wirklich weiter sehr stark am Wachsen ist. Also die AI Revenue, die sind um 63% gewachsen auf 5,2 Milliarden und sie rechnen jetzt damit im nächsten Quartal, dass es schon bei 6,2 Milliarden Dollar liegen könnte, ja. Und dann hatte Michael euch noch eine News nämlich von ihnen mitgebracht, denn sie haben sich auch noch einen spektakulären Deal gesichert. Erzähl mal, was du darüber weißt.
Genau, so offiziell ist es ja nicht ganz, aber der CEO, der Hock Tan, hat gesagt, Broadcom habe Aufträge im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar von einem neuen ASIC-Kunden erhalten. Da dieser Kunde nun Umsatz generiert, erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einen deutlich besseren AI-Umsatz als noch im Juni angekündigt. Also das war ja eh schon jetzt bei plus 66% und es gibt jetzt einen Bericht von der Financial Times, dass dieser neue Kunde wohl OpenAI ist, die sich so ein bisschen abkoppeln wollen von Nvidia, zumindest die Abhängigkeit senken wollen und ihren eigenen Chip designen zusammen mit Broadcom und da anscheinend dann für 10 Milliarden den Chip kaufen wollen. Ja, also der wird dann produziert und wird nächstes Jahr ausgeliefert, 2026, und da gibt es die Order von 10 Milliarden. Das hilft natürlich jetzt auch der Broadcom-Aktie. Sie ist übrigens mittlerweile 7% im Plus, ja. Wahnsinn. Also hätte es diese Meldung nicht gegeben, ich würde sagen, dann wäre die Aktie eher Minus, weil Zahlen und also Ergebnis im abgelaufenen Quartal war jeweils nur so ein Touch besser als erwartet. Nichts jetzt groß euphorisches. Ausblick war da ansonsten auch okay, aber jetzt mit diesen ganzen Meldungen, ne, dass man da diesen neuen Kunden hat mit OpenAI, plus 7%, ne, aber natürlich auch trotzdem Wahnsinn, ne. Die Aktie geht raketenartig nach oben und das hilft jetzt auch wieder dem gesamten Markt, dem ganzen KI-Sektor. Bei ASML gab es heute übrigens auch noch eine Kaufempfehlung und die Aktie ist auch 2% im Plus. Also ja, das sorgt wieder so ein bisschen dafür, gab ja so ein bisschen Angst, ob der KI-Hype jetzt abebbt. Die Broadcom-Zahlen geben jetzt mal wieder so einen kleinen Shift nach oben, würde ich sagen. Also alles in allem, ja, da kann man nur sagen, Glückwunsch, ne, wer die Aktie im Depot hat. Gab ja noch einmal die Chance, du hast es gesagt, bei dem Liberation Day, da war sie ja dann im Tief runter auf 120 oder so.
Jetzt wieder bei 240, also ich glaube genau bei der Hälfte, wo sie jetzt ist.
Ach so, okay.
Also ich meine, dass es bei ziemlich genau 140 war, aber ich jetzt ganz genau weiß ich es jetzt auswendig auch nicht.
Ja. Ich glaube, sie war sogar vorbörslich noch mal tiefer, aber
ja, das kann gut
auf
sein.
Auf jeden Fall, sie hat sich krass erholt einfach. Das ist Wahnsinn, genau.
Ja, also Broadcom weiterhin das Maß aller Dinge, vielleicht zusammen mit Nvidia und Palantir. Forward KGV ist jetzt bei 40 aktuell, also ja, ist sportlich, aber...
Ist das sogar Nvidia jetzt günstiger, oder? Hat Nvidia nicht ein Forward KGV, was sogar nur in den 30ern ist oder so? Ich weiß es gar nicht.
Nvidia ist ja eigentlich schon seit längerem gar nicht mehr so übertrieben. Die sind bei einem Forward KGV 30 jetzt aktuell.
Der Markt die ganze Zeit, wann kommt da jetzt der Einbruch? Wann kommt da der Einbruch? Ich glaube, wenn der Einbruch kommt, dann kommt der halt so rasend schnell, weil wenn dann irgendwie ein Meta oder irgendjemand Aufträge zurückzieht und dann irgendwie 10 Milliarden Umsatz fehlen oder so oder noch mehr.
Ja, na, das Ding ist halt,
aber man weiß halt nicht, wann
kommt. Aber man muss halt eben auch einfach dazu sagen, das ist vielleicht auch so ein gutes Schlusswort, das heißt schon irgendwie seit fast 2 Jahren. Und selbst wenn es jetzt mal um 30-40% zurückgeht, dann bist du immer noch wahrscheinlich auf einem vielfachen Niveau von dort an, wo die Leute dann sagen, oder halt so diese Crash-Propheten dann angefangen haben zu sagen, ja, es muss jetzt mal was zurückkommen. Und genau das ist es halt, womit du als langfristiger Anleger Geld verdienst, dass du dann halt eben bei diesen Szenarien wirklich die Füße so ein bisschen stillhältst, ja, auch wenn man vielleicht sagt oder alles in dir schreit, ey, es muss jetzt eine Korrektur kommen. Nein, sie muss nicht kommen. Es kann genauso weitergehen. Und ich habe es ja vorher gesagt, ich weiß noch damals, ich verfolge natürlich Broadcom sehr genau, weil sie bei meiner Frau, die mit riesigem Abstand die größte Position halt im Portfolio dann ist. Ich weiß noch, ich glaube, es ist ein Jahr her oder ungefähr, wo sie auf 170 nach den Quartalszahlen ist und ich auch gedacht habe, wow, also da ist jetzt schon wirklich sehr vieles dann einfach mit drin, aber man sieht halt eben auch, die Ergebnisse sind weiter spektakulär, die Nachrichten sind weiterhin wirklich sehr gut und manchmal sollte man dann halt auch da gegen einfach dabei bleiben, diesen langfristigen Plan dann haben und dann können dann eben halt auch mal solche Vervielfacher dann dabei rauskommen, also wirklich Wahnsinn, ja. Deswegen, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir würden uns natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, wie ihr so jetzt die Situation in den Tech-Bereich seht. Also bleibt ihr weiter an Bord oder kauft ihr vielleicht Software-Aktien? Würde mich auch interessieren, welche ihr da so auf dem Schirm habt. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare unten rein und wie gesagt, testet gerne mal Parkett ganz unverbindlich und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.